Wir sind mitten in einer Gottesdienstreihe, die den folgenden Titel hat: Nimm dein Leben in die Hand. Und wir haben letzte Woche angefangen und haben geschaut, dieser Frage auf den Grund gespürt, wer ist eigentlich verantwortlich, dass dir gut geht im Leben? Oder noch präziser gesagt, wer machst du verantwortlich dafür, dass dir gut geht im Leben? Und wir haben gesehen, dass die Leute, die wir verantwortlich machen, dass es uns gut geht, die machen manchmal Fehler. Oder sie tun uns sogar verletzen. Oder sie tun sogar etwas Böses an uns. Und wir fühlen uns dann als Opfer von ihnen. Und es kann sein, dass du in einer einzelnen Situation von deinem Leben dich als Opfer siehst von jemandem, aber es kann sogar sein, dass du einen Lebensstil vom Opfersein entwickelst und du fühlst dich als Opfer von allem, von deiner Familie, von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, von den Männern in deinem Leben, von den Frauen in deinem Leben, vielleicht von Angestellten, von Freunden, vom Beamten hier in der Stadt Frauenfeld, vor allem vom Steuerbeamten, nicht wahr? Oder von Christen, von der Gemeinde und so weiter. Du kannst einen Lebensstil entwickeln, wo du dich immer in der Opferrolle siehst. Die Auswirkung von so einem Lebensstil ist oft, dass dein Herz sich verhärtet und verbittert. Und wir haben letzte Woche einen Mann namens Josef kennengelernt, der tausend Gründe hatte, um sich als Opfer zu sehen, von seiner Familie, von den Umständen und so weiter. Und wir haben gesehen, dass er eine sehr bewusste Entscheidung gefällt hat, sein Leben in die Hand zu nehmen. Darum auch der Titel unserer Reihe, Nimm dein Leben in die Hand. Er ist angestanden und hat gesagt, ich sehe mich nicht als Opfer, selbst wenn mir ganz schlimmes Zeug passiert ist. Unbestritten. Und er hat gesagt, ich nehme mein Leben in die Hand und ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, an einem ganz konkreten Punkt vor allem. Nämlich, er übernimmt die Verantwortung für seine Gedanken, die er hat. Gedanken, die er denkt, die Interpretation, die er macht, besonders in Bezug auf das, was ihm angetan wird, an Schwierigem. Da hat er gesagt, für da übernehme ich Verantwortung. Und gell, die Menge Kampf im Leben wird entschieden, wird verloren oder wird gewonnen in unseren Gedanken. Wenn wir schauen, wie das Josef gemacht hat, schauen den Podcast nochmal oder hören es auf dem Internet. Das Entscheidende ist aber, dass der Josef kein verhärtetes Herz bekommen hat. Er hat ein weiches Herz behalten, ein Herz von der Barmherzigkeit. Das ist mega cool. Das Leben von einem Menschen, wo man müsste sagen, wenn es normal läuft, wenn es einfach so läuft, dann wäre er total verbittert und verhärtet gewesen am Schluss von seinem Leben. Und wir sehen bei ihm genau das Gegenteil. Warum? Weil er sagt, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, konkret auch für meine Gedanken. Und wir gehen jetzt heute einen Schritt weiter und wir stellen fest, der Josef, der ist gewachsen im Glauben, der ist gereift im Leben, völlig ohne fremde Hilfe. Wir lesen von keinem Kollegen oder Freund oder von einer Vaterfigur, die ihm da wirklich geholfen hätte. Es war kein anderer Mensch herum. Gott war da, jawohl. Aber der Josef ist ohne fremde Hilfe gewachsen und greift im Leben. Und das ist für dich auch möglich. Du kannst auch ohne fremde Hilfe wachsen und weiterkommen im Leben. Das ist möglich. Aber wir wollen heute einen Schritt weitergehen und auch sehen, dass es Situationen gibt, wo wir eben vor allem mit fremder Hilfe oder dank fremder Hilfe können wachsen und weiterkommen im Glauben und im Leben. Und wir schauen das auch wieder an anhand vom Leben von einem jungen Mann namens Johannes Markus. Das ist einer im Neuen Testament. Der war 12 gsi, wo Jesus, 13 vielleicht, wo Jesus gekreuzigt worden ist und auferstanden ist. Ist also auch ein Teenie gsi. Magst du dich erinnern, wie es gsi ist, wo 12 gsi bist? Die einen mögen sich vielleicht noch an das erinnern. Das ist eine spannende Zeit, oder? Dann nimmst du alles auf, was läuft in deiner Umgebung. Und der Johannes Markus, der ist in einer Zeit gross geworden, wo die erste christliche Gemeinde so den begeisternden Schub gemacht hat. Er hat das alles mitbekommen. Er war Teil der Gemeinde, er hat an Jesus geglaubt und er hat mitbekommen, wie die erste Kirche explosionsartig gewachsen ist. Er hat Wunder mitbekommen, dass uns die Ohren gewackeln würden, wenn wir die sehen würden. Und er hat fast alle berühmten Christen von der ersten Christenheit kennt. Was sind das für Christen gewesen? Wer war damals so berühmt gewesen? Könnt ihr ein paar Namen sagen? Der Petrus hat er kennt, persönlich. Andere? Johannes hat er fast sicher kennt, persönlich, nicht nur vom Gesehen. Der Paulus hat er ganz sicher kennt, mit dem hat er dann einen Krach gehabt. Genau. Wer könnte er sonst noch kennt haben? Der Lukas, ihr könnt wirklich, ja, der Lukas auch. Ihr könnt fast jeden Top-Christ von der ersten Kirche nennen. Der Johannes Markus hat die persönlich kennt. Jesus nebenbei auch noch. Und der Johannes Markus hat sich dann aber verkracht mit dem Paulus und Schwierigkeiten kam mit ihm und er ist nicht so prominent geworden in der ersten Kirche. Sein Name erscheint etwa so 15 bis 20 Mal im Neuen Testament. Der Paulus, der Petrus, denen ihre Namen kommen etwa 200 Mal vor. Und der Johannes Markus war ein Christ mit Potenzial. Und er hatte das Anliegen, wirklich das Reich Gottes zu bauen. Aber er ist gescheitert und wieder abgesessen. Und er hat aufgehört, seine Berufung zu leben. Und du bist vielleicht da heute Morgen und du magst dich auch an eine Zeit erinnern, wo du gesagt hast, ich wollte wirklich mit Jesus Vollgas geben. Ich war ein Christ mit Potenzial, bis eigentlich immer noch, aber ich bin geistlich abgesessen. Und ich habe es vergeigt, ich habe es verkracht mit den falschen Leuten, vielleicht mit den richtigen Leuten, vielleicht mit einem Prediger, vielleicht mit mir, ich weiß es nicht. Und du hast gesagt, ich sitze ab. Und ich mache nicht weiter. Vielleicht bist du in dieser Situation. Und ich habe gedacht, das könnte dich ermutigen, eine Person kennenzulernen, die im Neuen Testament nicht so prominent ist, weil du dich nicht als so prominent und wichtig anschaust. Das Leben von Johannes Markus. Er ist nämlich dank fremder Hilfe eben wieder aus dieser Krise rausgekommen, aus dieser Berufungskrise rausgekommen und hat noch einen mega coolen Dienst dann können leben. Und am Schluss von seinem Leben ist vieles zurückgeblieben, was sehr positiv ist. Die erste Begegnung, die wir haben mit ihm, ist im Markus-Evangelium. Los, du kannst auch, wenn ich etwas mache, kannst auch ein bisschen mithelfen, gell, mit Klicken. Wir müssen nicht immer warten. Da schreibt der Markus, nur ein junger Mann, der einen leichten Umhang trug, folgte Jesus. Was ist da für eine Situation? Jesus ist festgenommen worden, sie haben ihn dann vor Gericht gestellt und gekreuzigt. Und da heißt es, nur ein junger Mann, der einen leichten Umhang trug, folgte Jesus. Alle anderen Freunde von Jesus haben Jesus verloren, sind geflohen, weil sie Angst hatten. Einen ist mit und das ist der Johannes Markus. Das ist unser junger Mann. Als die Männer versuchten, auch ihn festzunehmen, riss er sich los. Die Soldaten blieben mit dem Umhang in den Händen zurück und der junge Mann konnte, in was für einem Zustand? Nackt entflüchen. Die erste Begegnung, die wir haben mit dem jungen Mann, ist, wir sehen ihn von hinten, oder? Und das ist ganz typisch, die Situation. Das ist ein junger Christ mit Potenzial. Der hat wirklich wollen, das Richtige machen, auch Gott dienen. Und er hat ein bisschen Mut und dann gleich wieder nicht genug Mut, um es durchzuziehen, oder? Da ist er auf der Flucht. Da sehen wir ihn, wie er geht. Der Josef hat auch mal flüchten müssen und ist ohne Kleider zurückgeblieben. Und der junge Mann da auch. Und wir sehen, wie sein Leben sich entwickelt. Die zweite Stelle im Neuen Testament, wo wir seinen Namen sehen, ist, nachdem der Apostel Petrus gefangen genommen wird, in die Gefängnis gesteckt wird, um am nächsten Tag exekutiert zu werden. Und Engel holen den Petrus raus. Der Petrus kommt vor das Gefängnis und überlegt sich, wo soll ich jetzt hingehen? Genau, ich gehe zum Haus der Familie von Johannes Markus. Petrus überlegte und ging dann zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Das ist das Zuhause von dem jungen Mann. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Also Christen treffen sich, wenn es wirklich darauf ankommt, wo? Im Zuhause von Johannes Markus. Also das ist das Zuhause und wenn er daheim gewohnt hat, hat er da alles mitbekommen, ist zu einem zentralen Punkt, ein zentraler Begegnungsort von der ersten Kirche gewesen. Darum hat er so viel mitbekommen und hat all die Leute persönlich kennt. Und es ist wahrscheinlich bei so einer Zusammenkunft, wo zwei Top-Christen auf Jerusalem kommen, nämlich der Paulus und der Barnabas, und sie lernen den Johannes Markus kennen und sie lernen ihn kennen als einen Christ mit Potenzial. Und sie sagen, Markus, Johannes, wir möchten dich mitnehmen, ein bisschen weg von Jerusalem, weg von Mami, oder? Und wir bringen dich auf Antiochia, weil dort wollen wir her, um der Gemeinde zu dienen. Das war vielleicht so, wie wenn du jetzt gezügelt wärst von Frauenfeld auf Genf, oder? Es ist immer noch so ein bisschen die gleiche Gegend, aber gleich bereits schon ein bisschen anders, andere Länder, andere Seiten. Und Johannes Markus sagt sich, gut, ich gehe gerne mit. Und er geht mit diesen beiden Top-Christen, oder? Geht da runter und muss sich sehr gut gefühlt haben. Stell dir vor, der Billy Graham kommt dich schon an Frauenfeld oder der Leo Bicca oder der Rainer Bonke und wir sagen, du bist ein Christ mit Potenzial, komm mit mir, oder? Da wirst du sagen, wow, cool, oder? Vielleicht hat er sich so gefühlt und gesagt, ich darf jetzt Gas geben, ich darf dienen, es kommt da, was ich auf meinem Herzen habe, das findet jetzt statt und er geht auf Antiochia und Christen in Antiochia sagen, die beiden Top-Christen, der Paulus und der Barnabas, die schicken wir auf eine Missionsreise, die sollen an andere Orte gehen, Gemeinden gründen Und die Paulus und der Barnabas überlegen sich, wer sollen wir mitnehmen? Aha, logisch, der Johannes Markus. Christ mit Potenzial, mit einem Anliegen. Und dann heisst es, kannst du nochmal eins retour? Genau. Johannes Markus hatten sie als Gehilfen bei sich. Sie haben ihn als Stift mitgenommen. Oder? Damit er lernt und in seine Berufung hineinkommt. Das geht nicht lang gut. Kurz darauf ab, gibt der Johannes Markus auf. Danach verließen Paulus und seine Gefährten Paphos mit einem Schiff, fuhren sie nach Perge in Pamphylien, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und, wo geht er hin? Zurück zum Mami. Und das ist vielleicht gar nicht so daneben, die Bemerkung. Da wird uns der wirkliche Grund nicht gesagt. Aus späteren Sachen merken wir, es ist einfach zu viel gewesen, was da abgelaufen ist. Das ist nicht so gewesen, wie wenn du beim Kroni im Flug buchst und überall einfach mit offenen Armen empfangen wirst, die Reise, das war hart gewesen. Und Johannes Markus da ist genau der. Er hat Mut, er will und im entscheidenden Moment gibt er eben gleich auf und hat zu wenig Mut. Und er kommt zurück und er geht heim zum Mami. Im wahrsten Sinne vom Wort, sitzt geistlich gesehen ab. Er glaubt noch, er betet noch, er unterstützt vielleicht noch finanziell, aber er lebt seine Berufung nicht mehr. Er ist in einer Berufungskrise inne. Und in dieser Krise bist vielleicht auch du. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du einfach merkst, da, wo Gott eigentlich möchte, dass ich es lebe, das lebe ich gar nicht. Das habe ich aufgehört. Und das Schöne ist, dass der Paulus und der Barnabas wieder eine zweite Missionsreise geplant haben und dann sagt der Barnabas, ich habe eine gute Idee. Wir geben Johannes Markus eine zweite Chance. Und dann haben sich der Paulus und der Barnabas total verkracht wegen dem. Kannst du uns mal noch die nächste Folie geben, bitte? Paulus lehnte das entschieden ab, die Idee der Johannes Markus mitzunehmen, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Der hätte einfach nicht mitmögen. Das sehen wir da. Sie stritten, also der Barnabas und der Paulus, so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr und der Paulus etwas anderes macht, geht es dann weiter. Und dort in dem Zypern nimmt Johannes Markus fremde Hilfe an. Die Hilfe von Barnabas. Und an dieser Stelle verliert sich die Spur von dem jungen Christ. Wir hören aber aus der Kirchengeschichte, dass er, nachdem dass er fertig gedient hat in Zypern, nicht wieder heimgeht auf Jerusalem zum Mami. Sondern er geht nach Ägypten, gründet eine Gemeinde und wird Bischof von dieser ganzen Gegend. Also dank fremder Hilfe konnte Johannes Markus wieder aufstehen und rauskommen aus seiner Berufungskrise. Und er hat wirklich angefangen, das zu machen, was sein Anliegen war, von allem Anfang weg. Er hat irgendwie den Mut gefunden, um jetzt das zu machen und die Fähigkeiten, die Zurüstung zu bekommen, um das zu machen, was Gott als eine Berufung auf sein Leben legt. Er ist dann auch Bischof in Ägypten, in Alexandria, und später geht er auf Rom und versöhnt sich mit dem grossen Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus sagt in seinen Briefen, dass der Johannes Markus einer von seinen Mitarbeiter ist. Nicht einfach nur ein Gehilfe, nicht mehr ein Stift, sondern ein echter Mitarbeiter. Und der Paulus akzeptiert auch den Dienst von Johannes Markus an ihm, an Paulus. Jetzt geben wir einen kurzen Moment Zeit. Ich probiere das hier wieder zum Laufen zu kriegen. Weil jetzt werde ich ein bisschen rumseppen. Also da ist die still. Wo der Paulus den Markus einen Mitarbeiter nennt. Herzliche Grüße auch von meinem Mitarbeiter Markus. Da wäre vor einigen Jahren in ihrem Frage gekommen. Ihr merkt, der Paulus ist ein Schlingel, gell? Er ist nicht bereit zu investieren in den jungen Mann, aber nachher dann, wo er dann fertig ausgebildet ist, nimmt er ihn dann schon. Ja. Da hätte Paulus etwas lernen von anderen. Oder da sehen wir sogar, dass der Ja, das funktioniert absolut nicht mit diesen Folien. Jetzt. Die möchte ich Ihnen vorlesen, weil es zeigt, dass der Paulus wirklich Johannes Markus Platz gibt in seinem Leben. Da schreibt er jemandem: Nun bitte ich dich, komm doch so schnell wie möglich zu mir. Und Paulus ist überhaupt nicht gut gegangen da in dieser Situation. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Crescens ist in Galatien und Titus in Dalmatien, nur Lukas ist mir geblieben, wo ich erwähnt habe vorher. Wenn du kommst, wer soll er mitbringen? Der Markus. Bringe Markus mit, denn er könnte mir hier viel helfen. Der Markus, wo er entschieden abgelehnt hat als Mitarbeiter, ist jetzt plötzlich für den Paulus ganz wichtig geworden. Und der Johannes Markus, der lernt dann auch den Petrus noch sehr intensiv kennen im Gefängnis und schreibt dann nachher dann eine Zusammenfassung vom Leben von Jesus, nämlich das Markus-Evangelium. In deiner Bibel hat es ein Buch, das Markus-Evangelium, wo der junge Mann mit Potenzial, der gescheitert ist, dann aber nachher dann wieder aufgestanden ist, dank fremder Hilfe, und er geschrieben hat, und das ist heute noch in unseren Bibeln. Das Markus-Evangelium ist von dem jungen Mann geschrieben worden. Und wir sehen also, dass am Schluss vom Leben von dem Mann wirklich etwas mega Schönes da ist. Ein wunderbarer Dienst. Und man kann wirklich zusammenfassen, jetzt kannst du mir vielleicht die nächste Folie noch bringen. Die Johannes Markus übernimmt Verantwortung, dass er aus seinem geistlichen Loch rauskommt, indem er die Hilfe von Barnabas annimmt. Verstehst du, der Johannes Markus, der hätte auch Nein sagen, wo der Barnabas ein zweites Mal kommt. Der hätte schon Nein sagen, der Johannes Markus. Das sehen wir in seiner Biografie. Und wo der Barnabas ein zweites Mal kommt zu ihm und sagt: Komm, Johannes Markus, wir gehen noch einmal. Wir probieren es noch einmal, ein zweites Mal. Da hätte er sagen: Nein. Ich bleibe bei Mami. Da ist mir wohler da. Und dann muss ich keine Verantwortung übernehmen, für das, was alles läuft. Aber er hat nicht so reagiert, er hat wirklich sein Leben in die Hand genommen, hat seine Berufung in die Hand genommen und gesagt: Und ich gehe jetzt nochmal mit. Und ich akzeptiere die fremde Hilfe, die Hilfe von Barnabas. Und wir sehen, wie die gefruchtet hat. Der Johannes Markus, der fährt da wieder ein Leben führen, so wie es eigentlich gedacht war. Das ist mega cool. Und für dich könnte das Gleiche wahr sein. Es kann sein, dass du wachst im Glauben und reifst im Leben, ohne fremde Hilfe, wie der Josef. Aber es kann auch sein, dass du die Hilfe von jemand anderem musst ganz bewusst entweder suchen oder annehmen, wenn sie dir angeboten ist. Fremde Hilfe annehmen. Manchmal kommen wir im Leben einfach nicht weiter. Da rede ich aus eigener Erfahrung auch. Wenn wir nicht fremde Hilfe annehmen. Also es kann sein, dass Gott dich an einen Punkt führt, wo du einfach musst sagen: Ich muss mir jetzt fremde Hilfe suchen. Manchmal geht es auch ohne. Immer wieder braucht man es eben gleich. Und du fragst dich, was könnte denn das sein für eine fremde Hilfe? Und es gibt so vier Begriffe, die ich euch kurz möchte vorstellen. Erstens, es könnte so ein historischer Mentor sein. Historisch heisst einfach, du kennst ihn nicht und er ist vielleicht schon gestorben. Eine Biografie vielleicht von irgendjemandem aus der Kirchengeschichte. Oder? Und ich möchte euch so einen historischen Mentor von mir zeigen. Das ist einer, der Alvin Plantinga. Das ist ein Philosoph und topphilosophisch in Amerika, aber der gleichzeitig auch an Jesus Christus glaubt. Und ich habe immer wieder gerungen in meinem Leben, vor allem in den ersten Jahren: Wie kann ich Verstand und Glauben vereinbaren? Wie kann ich Wissenschaft und Bibel zusammenbringen? Wie kann ich Theologie schätzen und auch gleichzeitig philosophisch denken und so? Und er, der Alvin Plantinga, hat mir enorm geholfen, durch das, was er in seiner Biografie schreibt. Ich bin ihm nie begegnet, ich kenne ihn nicht persönlich. Aber er hat als historischer Mentor sehr einen starken Einfluss gehabt auf mich. Und ich bin heute mit einem völlig anderen Selbstverständnis und Selbstvertrauen in diesem Bereich am Leben, dank dem historischen Mentor. Und es kann sein, dass es im Bereich von deinem Leben ein Thema gibt, wo du könntest angehen könntest, indem du einfach mal eine Biografie liest von einem interessanten Christ, der in dem Bereich, wo du Hilfe brauchst, eben etwas erlebt hat und etwas zu sagen hat. Okay? Da braucht es kein Gespräch, da braucht es nur einen Gang in die Buchhandlung oder auf amazon.com für dein Kindle. Oder? Einfach, dass du mal etwas liest oder einen Film schaust von jemandem, der etwas erlebt hat, in dem Bereich, wo du eben Entwicklungshilfe brauchst. Das wäre so ein historischer Mentor. Vielleicht ist es eben nicht ein historischer Mentor, den du suchst, sondern einfach ein Vorbild. Das sind jetzt Personen, die du persönlich kennst, aber wo es nicht einmal unbedingt zu einem persönlichen Gespräch muss kommen. Leute, die du beobachtest. Und bei dem, was du siehst, lernst du für dein eigenes Leben. Hier in der Gemeinde habe ich so Vorbilder. Ich beobachte euch. nicht jetzt kontrollierend oder so, sondern ich sehe in dem Leben von Einzelnen da, ohne dass ihr das wisst. Das wisst ihr gar nicht und ich will es auch gar nicht, dass ihr es wisst. Ich sehe, wie ihr lebt und das beeinflusst dort, wie ich lebe. Ihr seid mir Vorbilder. Und weil ich auch heute jetzt nicht will verraten, wer das da innen alles Vorbilder sind von mir, möchte ich euch ein Vorbild vorstellen von früher aus meiner alten Gemeinde. Und das ist der Mann da, das ist der Hans Eckimann. Das ist der Vater vom Steff Eckimann. Steff ist dort hinten. Genau, der Hans ist da mit einem Grosskind von ihm. Und ich vermute, die sind da am Betten am Tisch. Und der eine am Tisch ist am Fütteln. Und das Kind greift nach irgendetwas. Aber der Hans, seht ihr, wie ruhig dass er dort ist. Seelenruhig. Und das, genau das kennzeichnet ihn aus. Wir haben in der Jungschi, er war mein Hauptleiter, gewesen, manchmal chaotische Umstände gehabt und da hat wirklich einfach die Welt zusammenbrechen können. Da haben Planeten können aus ihren Laufbahnen rauskommen und die Sonne irgendwie explodieren und alles. Und der Hans ist seelenruhig, so ein Berner Bauer, gell? Seelenruhig, einfach das Nächste gemacht, was anliegt. Und ich habe so viel können zehren von dem. Wenn es chaotisch wird, ich bin nicht immer ruhig, aber ich bin ruhiger. Weil ich ein Vorbild habe in meinem Leben, nämlich der Hans Eckimann. Und der hat einfach so einen stabilen Einfluss auf mein Leben, heute noch. Und das hat er lange nicht gewusst, und das ist auch gut so. Letzte Woche haben ihm dann angerufen und haben ihm gesagt, ich will das in der Gemeinde da sagen, das ist der Hans Eckimann. Das ist ein Vorbild, und du kannst vielleicht Vorbilder haben da. Nachher werde ich etwas zu der Kleingruppe zeigen, vielleicht in der Kleingruppe. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Das ist vielleicht ein Ratgeber, den du suchen könntest. Das ist jetzt jemand, wo du auch ins Gespräch kommst mit dem. Und einfach so in einem Einzelgespräch oder vielleicht ab und zu, wenn es mal einfach brennt in deinem Leben, gehst du und fragst die Person um Rat. Ein Ratgeber von mir, immer noch, bis zum heutigen Tag, ist der Andreas Ruh, der ist mein ehemaliger Chef, da in der Gemeinde. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich ihm kurz anrufe und sage, Andreas, wie würdest du das machen? Da brauche ich deinen Rat, brauche ich einen Tipp von dir. So einzelne Gespräche und vielleicht brauchst du genau das in deinem Leben, damit du weiterkommst und wieder zurückkommst in deine Berufung. Vielleicht einfach ein einzelnes Gespräch mit jemandem. Fremde Hilfe annehmen. Und die letzte Kategorie von so fremder Hilfe ist, dass du vielleicht einen Mentor oder einen Trainer suchst. Jemanden, wo du dich über eine gewisse Zeit, vielleicht 3 Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr, regelmäßig triffst und viel intensiver redest. Und da habe ich jetzt nicht das Beispiel von mir, obschon ich da könnte gehen, sondern da ist Martina Hosme, wo ich zeige, sie ist ein Mentor oder ein Trainer für Miriam. Und Miriam, komm und du erklär du uns, auf was für eine Art und Weise Martina für dich zu einem Trainer geworden ist.
Also ich habe ja schon in der Taufe gesagt, dass Martina eine mega wichtige Person geworden ist in meinem Leben. Und zwar hat das Ganze angefangen, als ich hier in die Bank bin, in der Fresco. Und sie hat mich immer wieder zu sich eingeladen, sie hat mich kennenlernen, sie hat wissen, was meinem Leben vorgeht. Und immer mehr hat sie dann so ein bisschen einfließen lassen, dass sie sich vorstellen kann, dass ich irgendwann eine Band leite. Und ich habe immer gefunden, nein, das will ich nicht, das kann ich nicht, das ist... liegt einfach nicht in meinem Interesse. Und sie hat dann aber immer noch an mich geglaubt und hat mir auch immer unbewusst gezeigt, dass sie an mein Potenzial glaubt. Und dann ist für mich wie der Geschmack so, also ich habe angefangen, Interesse bekommen, um doch mal das ausprobieren, weil sie so ja, fest an mich geglaubt hat.
Genau. Also habt ihr euch einfach nach der Band kurz persönlich geredet oder habt ihr euch außerhalb zu Gesprächen getroffen?
Also sie hat mich oft zum Kaffee oder zum Nacht eingeladen und dort haben wir einfach Zeit gehabt zum Schwätzen. Und sie hat mich natürlich auch oft die Bandprobe gecoacht und gezeigt, wie ich es machen kann. Ja, genau.
Und redet ihr nur über Musik und Band und Lobpreis und so oder redet ihr auch über andere Sachen?
Nein, wir reden über alles. Wirklich, egal was ich für ein Problem habe, ich kann es mit ihr anschauen und sie kann so neutral bleiben und kann mir einfach neutrale Tipps geben, dass ich nachher selber in meinem Leben kann entscheiden kann, wann ich schlussendlich aus dem rausziehe, was sie mir weitergeben. Ja.
Super, danke vielmals. Merci Miriam. Also Sie haben da, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Es ist viel intensiver, als einfach ein paar Ratschläge überbringen. Und es ist auch Berufung von der Miriam, die da im Thema, unter anderem eben auch das Thema ist. Das ist mega cool. Und ich glaube, dass Gott einige von uns möchte helfen, wieder in ihre Berufung hineinzukommen, aus der Berufungskrise rauszutreten, dank fremder Hilfe. Und wer ist verantwortlich dafür, dass das passiert? Das bist du. Du und du allein. Martina hätte sich fuselig reden bei der Miriam, wenn nicht Miriam irgendwann sagt, jawohl, und ich will da. Wäre gar nicht passiert. Johannes Markus, wo der Barnabas zu ihm das zweite Mal kommt, hätte können sagen, nein, danke. Zum zweiten Mal und zum x-ten Mal, nein. Du musst die Verantwortung übernehmen, dass das passiert, indem du dir die fremde Hilfe suchst oder sie annimmst, wenn sie dir angeboten wird. Und ich möchte ein paar wenige Stichworte in dein Leben hineinsprechen und dir sagen, es könnte sein, oder dir die Frage stellen, könnte es echt sein, dass du in diesem Bereich fremde Hilfe musst annehmen oder suchen. Bitterkeit und Vergessen. Es kann sein, dass du Predigt gehört hast letzten Sonntag und einfach merkst, ich schaffe das nicht allein wie der Josef. Ich brauche fremde Hilfe. Ich muss jemanden finden, der in diesem Bereich wirklich etwas erlebt hat und mir helfen kann, zu vergeben und Bitterkeit und Härte von meinem Herz zu überwinden. Oder es kann sein, dass du jemanden hilfst, brauchst, der dir hilft, Verantwortung für deine Gedanken zu übernehmen. Das ist much entscheidend für dein Leben. Oder es kann sein, dass im Bereich Sucht bei dir fremde Hilfe nötig ist. Wir alle haben immer wieder einen Hang oder eine Tendenz in diese Richtung. Such dir fremde Hilfe, wenn du in diesem Bereich kämpfst. Oder um deine Geistesgabe oder deine Berufung wieder anfangen, wirklich ganz bewusst zu leben. Ich habe zum Beispiel bei meinem Predigen irgendwann mal gemerkt, ich muss mich da wirklich weiterentwickeln und musste von mir aus Hilfe holen und Tipps holen, wie man besser predigt. Das kann sein, dass du das auch musst. In dem Bereich, wo Gott dich brauchen möchte. Oder Beziehung mit dem Ehepartner, mit den Eltern oder vielleicht auch gerade mit den Schwiegereltern. Es kann sein, dass du da allein nicht mehr zu Schlag kommst, sondern dass du Hilfe brauchst. Das ist keine Schande, das ist einfach normal. Oder Finanzen, vielleicht hast du Schulden und du kannst einfach nicht mit deinem Stutz umgehen. Such dir fremde Hilfe. Und das Letzte noch, Umgang mit anderen Menschen im Bereich Mut. Mut haben mit anderen Menschen. Vielleicht bist du jemand, der einen tiefen Selbstwert hat oder du siehst das so von dir selber und dir fehlt Mut, vielleicht wäre das ein Thema. Und ich möchte einfach die Themen anbefehlen. Und dich bitte, die Verantwortung kann ich nicht übernehmen für dich, aber dich bitte, dass es du ernsthaft bedenkst, dein Leben in die Hand zu nehmen an diesen Punkten. Und sagen, da übernehme ich jetzt Verantwortung, dass es gut und positiv weitergeht bei mir. Und eine Möglichkeit wäre, dass du eine Kleingruppe entweder beitrittst oder gründest. Ihr habt hier den Anfang vom Glaubenslebens auf der linken Seite. Und du siehst hier unten in dieser Grafik, dass am Anfang vom Glaubenslebens, da ist die Verantwortung von uns als Gemeinde in Bezug auf dein Leben gross und dies vielleicht ein bisschen kleiner. Wenn du neu zum Glauben kommst oder noch nicht im Glauben bist, da sind wir viel proaktiver in deinem Leben. Aber wenn du willst reifen im Glauben, dann ist es much entscheidend, dass du immer mehr Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung übernimmst. Du wirst nur wachsen in dem Maß, wie du auch die Verantwortung übernimmst für dein geistliches Wachstum. Und wir haben diverse Sachen, die wir als Gemeinde anbieten und unter anderem auch Kleingruppen. Die können sehr hilfreich sein, dass du kannst anfangen, Verantwortung übernehmen für dein Leben. Und wir haben da, wo wir bis jetzt ein Kleingruppensystem genannt haben bei uns in der Gemeinde, ziemlich auf den Kopf gestellt. Und wir verändern es ziemlich grundlegend. Und zwar haben wir alles versucht, rauszunehmen, aus dem, wie wir bis jetzt Kleingruppen gemacht haben, wo die Verantwortung aus deiner Hand nimmt und unnötigerweise auf uns als Gemeinde nimmt. Also wir hören auf, zum Beispiel zentral einteilen, Gruppen einteilen und so weiter. Oder wir machen es viel einfacher, dass du eine Kleingruppe starten kannst. Selber eine Kleingruppe starten kann. Wir versuchen alles daraus rauszunehmen, was von uns als Gemeinde her überverantwortlich ist und dich nicht in deine Selbstverantwortung hineinführt. Und wir hoffen, dass du ansitzt und dir überlegst, Herr, was soll der nächste Schritt sein in meinem Glaubensleben? Und dass du dir überlegst, könnte da eine Kleingruppe, fremde Hilfe anhand von einer Kleingruppe da auch ein wichtiger Punkt sein? Und wir hoffen, dass es eine kreative Phase jetzt gibt, von ganz vielen neuen Gruppen und auch Arten von Gruppen. Wir könnten uns vorstellen, zum Beispiel, dass es so Coaching-Gruppen gibt. Zum Beispiel, wo es einfach mal nur ums Thema private Finanzen geht, persönliche Finanzen, vielleicht nur während 2 Monaten, eine Kleingruppe, oder während einem halben Jahr. Oder das Thema Partnerverlust beschäftigt dich vielleicht, oder das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Elterncoaching, Suchtproblematik und vieles mehr. Wenn du kämpfst in einem Bereich von deinem Leben, könnte eine Kleingruppe dir da sehr helfen. Und wenn es dir noch nicht gibt, was machst du denn? Du übernimmst Verantwortung und gründest selber eine. Okay? Das ist der entscheidende Punkt. Wir könnten uns auch vorstellen, dass es so Interessengruppen gibt, zum Beispiel für EE-Evangelisation oder Biken, Walk and Talk gibt es schon. Go spazieren, go laufen und gleichzeitig Kleingruppen erleben oder Lismen oder Sushi machen oder Guckers Bungee jumpen. Und der entscheidende Punkt ist, dass es nicht nur ein Fun haben ist miteinander, sondern wirklich geistliches Leben drin fließt. Und du musst herausfinden, an welchem Punkt stand ich und auf was für eine Art könnte mir eine Kleingruppe helfen, da wirklich weiterzukommen. Du musst die Verantwortung in deine Hand nehmen. Ihr habt alles, was ich sage, auf dem Zettel, den ihr bekommen habt. Ihr müsst es jetzt nicht anschauen, ich sage euch nur, dass es dort ist. Wichtig ist, dass du da wirklich das Zepter in deine Hand nimmst, dein Leben in die Hand nimmst. Es könnte auch einfach so die typischen Bibelgruppen geben, weitere Vertiefung vom Gottesdienst, das Bibelbuch oder das Bibelthema besprechen. Vielleicht gibt es ein bestimmtes biblisches Thema, wo du sagst, da merke ich, da will ich jetzt tiefer rein und es gibt die Gruppe noch nicht. Dann gründest du sie halt. Oder Dienstgruppen, also irgendein Team, wo du schon drin bist, ein Kiwi-Team, ein Jungschi-Team, eine Lobpreisband und so weiter. Wenn ihr bestimmte Elemente einbaut in eure Gruppe, nennt euch doch Kleingruppen, teilt Leben miteinander. Oder Gebetsgruppen, vielleicht merkst du, dass Gott möchte, dass du in deinem Gebetsleben Fortschritt machst. Und du sagst, ich will für eine konkrete Mission arbeiten. Eine Gegend von der Welt, wo es ganz schwierig ist für Christen. Eine Gegend von der Welt, wo es noch keine Christen gibt. Oder für Erweckung da bei uns. Oder irgendetwas für die Jugend. Oder für eine bestimmte Zielgruppe, für die Fremdländer. Oder für zum Beispiel jetzt einfach in den nächsten Monaten Migrantenkrise, die wir haben. Und so weiter. Gründ doch eine Gruppe. Wart nicht, bis andere das machen, sondern gründ gerade selber eine. Es gibt 2 wichtige Termine. Kleingruppen laufen im Moment jetzt mal bis zu der Herbstferie so weiter, wie sie jetzt sind. Wenn du denkst, es könnte sein, dass du irgendwann mal eine Kleingruppe starten möchtest, dann komm am Dienstag, 22. September, an der Briefingabend. Das Teilnehmen an dem Briefingabend ist jetzt die einzige Bedingung, dass du eine Kleingruppe starten kannst. Einfach, du musst unser neues Kleingruppennetzwerk, wie wir es nennen, nicht mehr System, sondern Netzwerk. Da musst du ein bisschen checken, ein paar Sachen. Und früher haben wir ganz lange Schulungen gemacht, die sind fast ein Jahr gegangen, da ist jetzt alles nicht mehr. Sondern komm einfach an den Abend. Okay, dann erklären wir alles. Einfach, wenn du denkst, es könnte sein, dass ich irgendwann mal eine Kleingruppe starte, komm doch da hin. Und am Sonntag, 8. November, gibt es wieder einen Gottesdienst am 10. Normaler Gottesdienst, und nach dem Gottesdienst machen wir einen Bazar. Das ist so kontrolliertes Chaos, das wir dort auslösen. Nämlich, dann kannst du vorkommen und sagen, ich will eben diese Sushi-Kleingruppe starten. Und dann kannst du 30 Sekunden kannst du Werbung machen für deine Kleingruppe. Und dann hat es vielleicht andere, die sagen, ich will gerne Sushi essen oder ich will es auch lernen, wie man das macht. Und da gibt es eine Kleingruppe, da gibt es Sushi. Wow. Und sie kommen zu dir. Vielleicht hast du schon eine Kleingruppe und ihr sucht neue Mitglieder. Könnt ihr auch sagen, wir machen da und da. Wir schauen das Buch von der Bibel an, das Thema. Oder wir machen sonst etwas, du hast 30 Sekunden, um deine Gruppe anzupreisen und dann können Leute gerade spontan kommen auf dich zu und das so organisieren. Das ist so der kontrollierte Chaos Basar Sonntag. Okay? Wichtig ist da, wir wollen wirklich meine Hoffnung ist, dass es da zu einer Reife kommt unter uns. Und dass du sagst, ich übernehme Verantwortung dafür, ich nehme mein Leben in die Hand für das, wie es geistlich weitergeht bei mir. Anhand zum Beispiel von der Kleingruppe. Ich hoffe, ich habe alles Wichtiges gesagt. Ihr habt mehr da innen, in der Ringstrasse-Zeitung, die nächste Woche erscheint, steht dann auch noch mehr. Und jetzt möchte ich für uns beten und nachher tut der Uwe und Susanna haben noch 2 Mitteilungen und während diesen Mitteilungen tun wir dann Kollekten zusammen sammeln. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns als Menschen geschaffen hast, mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen, und auch mit der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen für unser Leben und unter anderem eben auch für unser Leben mit dir. Und wir danken dir, dass du uns möchtest in eine Reife hineinführen, indem wir ganz bewusst Schritt gehen mit dir und mit anderen Menschen. Und ich möchte dir persönlich danken für die fremde Hilfe, die ich bekommen durfte in meinem Leben. Ich wäre heute nicht da, wenn nicht andere Menschen in mich investiert hätten. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns aufzeigst, ob es da etwas gibt, wo du möchtest, dass wir es mit fremder Hilfe auch wirklich anpacken. Und ich bitte dich vor allem für uns alle, die da drin sind, die merken, ich bin wie eingeschlafen geistlich, ich bin zurück zur Mami, ich suckle wieder Milch, ich tue nicht aufstehen und wirklich in dieser Berufung hineinlaufen, die du auf mein Leben geleitet hast. Ich bitte dich für uns da drin, die in dieser Situation sind, dass du uns weckst und uns hilfst, unser Leben wieder in die Hand zu nehmen und Hilfe anzunehmen, dass wir wieder rein können in die Berufung, die du ihnen leist in unser Leben. Aber Herr, vielleicht sind es auch andere Themen, die uns wirklich plagen. Und ich bitte dich, dass du uns alle am Punkt führst, dass wir dürfen dienende, weiche, barmherzige Herzen bekommen für andere Menschen und dienende Herzen für dich. Amen.